Ja, einen wunderschönen Nachmittag wünsche ich allen, die heute jetzt hier den Weg in das Medientheater gefunden haben. Ich bin Frederik Holst, eigentlich hier an der HU Regionalwissenschaftler und beschäftige mich mit so Dingen wie Ursprüngen von Rassismus und solchen Geschichten. Und das hier ist mein Hobby sozusagen, einmal vor ungefähr 25 Jahren und dann jetzt seit ein paar Jahren wieder, unter anderem auch dank der Vorlesung, der Vortragsreihe von Stefan Höltgen, die er 2013 hier gemacht hat, Shift, Restore, Escape, wo ich unter anderem einen Vortrag von Berthold Fritz gehört habe, der heute erfreulicherweise auch hier im Publikum sitzt und der damals einen Vortrag darüber gehalten hat, wie es ist, wenn man nach langen Jahren der Abstinenz sich noch einmal alten Rechnern widmet, 8-Bit-Rechnern, Atari 8-Bit-Rechnern, um in unserem Fall zu bleiben. Und das war für mich dann auch nochmal ein Auslöser, mich damit zu befassen und mich vor allen Dingen Fragen zu widmen, die ich damals einfach nicht verstanden habe. Und zu einigen dieser Fragen gehört der Themenkomplex, warum ich Maschinensprache einfach nicht verstanden habe. Das Ganze ist jetzt in einem etwas akademisch wirkenden Titel gemündet, nämlich Die inneren Werte zählen. Das ist ein Titel mit mehrdeutiger Bedeutung, auf die ich gleich noch eingehen werde. Und mir geht es dabei um Perspektiven und Paradigmenwechsel beim Übergang von Hoch- zu Maschinensprachen. Das ist deswegen etwas wissenschaftlicher gewählt, weil mich interessiert natürlich nicht nur, warum ich es nicht verstanden habe, sondern mich interessiert dabei, warum es vielleicht bei Design nicht möglich gewesen ist, dass Otto-Normalmenschen wie ich damals mit 10, 12, 14 Jahren das vielleicht schwerer gehabt haben, zu verstehen, wie Maschinensprache, also wie der Computer im Inneren tickt, zu verstehen, als es anderen Menschen eben möglich gewesen ist. So viel als Einleitung, damit ihr wisst, mit wem ihr es hier zu tun habt. Ich gehe einmal die Punkte durch, die ich ansprechen möchte, die darauf hinführen werden, wo ich diese Schwierigkeiten, diese Ansatzprobleme sehe. Und im zweiten Teil werde ich das dann anhand eines Spiels, was ich eben in diesem Rahmen meines Lernens, meines Lernprozesses geschrieben habe, noch einmal dann praktisch auch vorführen. Ich werde erstmal darf ich mal kurz fragen, wer von euch sozusagen in den 80ern einen Homecomputer gehabt hat und damals damit auch programmiert hat? Das sind, sag ich mal, 2/3, 3/4. Und wer von den Anwesenden hat damals in Maschinensprache programmiert? Das sind zum Glück deutlich weniger, sodass manche Ausführungen, die ich hier eben machen werde, die eben gerade darauf auch hinzielen werden, das etwas verständlicher darzustellen, vielleicht nicht für die Katz sind, die hier vorne bei mir so munter rumwedelt. So, zu Beginn möchte ich darauf eingehen, was hat es eigentlich bedeutet, damals zu programmieren in den 80ern? Warum ist dieses Programmieren damals etwas komplett anderes gewesen, als es heutzutage ist? Und warum hängt das vielleicht auch damit zusammen, dass es eben schwieriger gewesen ist, sich bestimmten Programmiersprachen außerhalb von Basic zum Beispiel, sich denen zu widmen? Dann möchte ich darauf eingehen, auf das Paradigma, was oftmals Maschinensprache verfolgt, dass nämlich Maschinensprache kompliziert ist und andere Sprachen einfach sind. Und dabei ist die Frage für mich interessant, was bedeutet eigentlich Kompliziertheit oder Komplexität? Ist es überhaupt so oder geht es eigentlich um andere Punkte? Dann kommen wir zum ersten Perspektivwechsel, nämlich dass der Blick sich wandeln muss von äußeren Eigenschaften eines Rechners oder einer Programmiersprache hin zu den inneren Eigenschaften, die so ein Rechner mit sich bringt. Neben einem Perspektivwechsel ist auch ein Paradigmenwechsel notwendig. Also was steckt sozusagen an Konzepten dahinter hinter solchen Programmiersprachen. Und da geht es, habe ich als eine Hürde eben identifiziert, dass man in Hochsprachen eben mit Variablen und Variablentypen verschiedenster Art arbeiten kann und es in Maschinensprache aber eigentlich nur um Werte geht, die in irgendwelchen Speicherzellen stehen. Und der zweite Paradigmenwechsel ist, dass es darum geht, dass man eben sehr viel mehr zählen muss und nicht sozusagen in klassischer Art und Weise sein Programm schreibt und eben sich darauf verlässt, dass der Befehl schon das machen wird, was er vorgibt zu tun. Und die letzten beiden Punkte drehen sich dann um die Lehr- und Lernansätze. Da beschäftigt mich so ein bisschen die Frage, warum ist es eigentlich so schwer gewesen, damals sinnvolle Literatur zu finden, die sich didaktisch mit dem Thema beschäftigt, und warum ist es zumindest jetzt aus meiner Perspektive so viel einfacher gewesen, sich dieses Wissen heutzutage anzueignen. Und dabei gucke ich mir eben an, was ist denn vielleicht der Missing Link zwischen diesen beiden Welten gewesen, zwischen den Menschen, die sich anscheinend mühelos Maschinensprachkenntnisse beibringen konnten, und Menschen wie mir, denen das anscheinend sehr schwer gefallen ist. Und zum Schluss die Frage, wozu das Ganze, das sollte sich natürlich jeder stellen, der in irgendeiner Weise zu einem Thema arbeitet. Warum ich das Ganze gemacht habe, möchte ich, und was ich dabei gelernt habe und was man, denke ich, generell daraus lernen kann, möchte ich dann noch am Beispiel eben des besagten Spiels zeigen, was ich in dem Zusammenhang programmiert habe und wo ich mir die Maxime gesetzt habe, dass dieses Spiel nicht mehr als 1 Kilobyte groß sein soll und trotzdem alle Elemente eines klassischen Shooters in dem Fall aufweisen soll. Und dann haben wir sicherlich noch genug Zeit für Fragen und Antworten und Diskussionen. So, wie sah Programmieren in den 1980ern aus? Ein zentraler Unterschied ist in meinen Augen gewesen, dass es damals zeilennummernbasiertes Programmieren gegeben hat und nicht, wie wir es heutzutage kennen, diese schönen grafischen Entwicklungsumgebungen wie Eclipse und anderen, die das Programmieren sehr viel umständlicher und damit auch in der Verstehensweise verkompliziert haben. Wer sich sozusagen an die Assembler-Zeiten von damals erinnert, der wird solche Bilder kennen. Interessanterweise ist das ein Assembler, der zeilenbasiert arbeitet. Normalerweise spielen Zeilennummern beim Assembler eigentlich keine Rolle. Man hat, wie man hier auch sehen kann, Sprungmarken. Aber wir hatten es damals nicht mit schicken grafischen, wie schon gesagt, Entwicklungsumgebungen zu tun, wo ich einfach mit der Maus hoch und runter scrollen kann, sondern wir hatten in dem Fall 40 Zeichen mal 24 Zeilen, und wir hatten keinen großen Bildschirmbuffer, wo man so schön hoch und runter scrollen konnte, jedenfalls in den meisten Fällen nicht. Das heißt, man musste sich wie bei BASIC damals damit behelfen, dass man mit Zeilennummern arbeitet und mit dem List-Befehl dann bestimmte Teile des Programms sich ausgeben lassen konnte. Wer den Atari kennt, wird wahrscheinlich mehr mit diesem Programm zu tun gehabt haben. Das ist der Atmos 2 gewesen. Der hat auf Zeilennummern verzichtet, war sozusagen ein Editor und Assembler, der eben nur mit Sprungmarken gearbeitet hat und wo man den ganzen Code eben auf dem Bildschirm seitenweise runterscrollen konnte, was aber den Nachteil gehabt hat, ich habe jetzt hier, glaube ich, keine Maus zur Verfügung, oder doch, da, dass man eben nur 17 Kilobyte an Code, an Quellcode zur Verfügung hatte. Das heißt, weil ich arbeite ja an einem Rechner, und ich habe in diesem Rechner die Entwicklungsumgebung und gleichzeitig das Programm, was ich später auf dieser Maschine laufen haben möchte. Das heißt, beides muss zeitgleich im Rechner verfügbar sein. Und deswegen muss ich mich quasi limitieren. Ich habe eigentlich eine Maschine, die 64 Kilobyte, was heutzutage natürlich auch nichts ist, die 64 Kilobyte groß ist. Aber ich habe nur 17 Kilobyte an Text zur Verfügung, der eben dadurch aufgebraucht wird, dass ich diesen Text eben wirklich in den Computerspeicher reinschreiben muss. So, heutzutage sieht das natürlich alles ganz anders aus. Das ist Eclipse, eine Programmierentwicklungsumgebung, wie sie heutzutage für verschiedene Sprachen, hauptsächlich Java, eingesetzt wird. Und da habe ich natürlich sehr viel entspannteres Arbeiten mit so einer Umgebung. Ich kann, habe nicht nur meine 40 Zeichen in der Breite zur Verfügung, sondern ich kann munter meine Kommentare noch nach weiter rechts schreiben. Ich kann hier mit dem Scrollbalken einfach rauf und runter scrollen. Ich kann riesenlange Quellcodes haben und habe trotzdem jederzeit den Zugriff. Ich habe das jetzt hier ausgeblendet. Man kann sich Sprungmarken an die Seite setzen und dann sagen, okay, ich möchte mit einem Mausklick jetzt zu dem Teil des Programms springen. Das gab es alles damals nicht. Was aber der zentrale Unterschied ist, das sieht man hier jetzt in dem Screenshot von Altera. Das ist ein Atari-Emulator. Ich habe die Möglichkeit, auf einen Knopf, mit einem Knopfdruck, das Programm, was ich kompiliere, in einer virtuellen Maschine laufen zu lassen und ich sehe sofort die Ergebnisse. Früher gab es früher war die Frage, mit welcher Programmiersprache man arbeitet, auch eine Ressourcenfrage. Wenn wir uns anschauen, beim Apple II damals war ein Maschinensprache-Eingabetool gleich mit eingebaut. Das heißt, ich konnte die Befehlscodes direkt eingeben und konnte in Maschinensprache programmieren und auch da die Ergebnisse sozusagen sehen. Das war Ende der 70er die Regel. Anfang der 80er ist man dazu übergegangen, in die Homecomputer Basic-Interpreter einzubauen. Und ich habe damit dann eben die Möglichkeit gehabt, in einer Hochsprache wie Basic zu programmieren, hatte aber nicht mehr ohne weiteres die Möglichkeit, in Maschinensprache zu programmieren, weil ich dafür eben meistens ein Diskettenlaufwerk gebraucht habe, was damals 500 Mark gekostet hat. Ich brauchte natürlich eine entsprechende Software, einen Assembler-Editor, der entsprechend auch 50 bis 100 Mark damals gekostet hat. Das waren schon Ressourcengründe, die es oftmals verhindert haben, dass sich jeder Mensch mit diesen Programmiersprachen eben befassen konnte. Es war aber die einzige Möglichkeit, dass ich auf den Speicher eines solchen Rechners in Gesamtheit zugreifen konnte. Das heißt, ich hatte bei Basic nicht die Möglichkeit, wild im Speicher meine Programmteile irgendwie rumzuverlagern oder auf bestimmte Speicherbereiche zuzugreifen. Diese Möglichkeit hatte ich damals zwar auch mit Assembler, aber sehr umständlich. Ich musste dann auf Diskette kompilieren. Dann habe ich sozusagen das Programm gestartet, habe es ausprobiert, habe gemerkt, okay, es gibt einen Fehler. Dann muss ich wieder in die Entwicklungsumgebung reinbooten, muss meinen Fehler suchen, hoffentlich finden, das Ganze nochmal machen. Hier läuft das Ganze jetzt mit einem Tastendruck. Das Programm wird kompiliert, in die virtuelle Maschine geschrieben und gestartet und ich sehe sofort, ob es klappt oder nicht. Ich muss nicht mehrere Minuten für eine Fehlersuche aufwenden, sondern es geht in der Regel in wenigen Sekunden. So, was für Programmiersprachen gab es damals eigentlich? Heutzutage ist das hier eine kleine Auswahl der geläufigsten Sprachen, mit denen jede, die schon mal programmiert hat, in irgendeiner Weise sicherlich schon mal zu tun gehabt hat. Die gab es damals alle nicht. Also es gab sie, sicherlich gab es C schon, sicherlich gab es Perl schon in den ersten Ansätzen, aber sie waren nicht für Homecomputer in einer sinnvollen Art und Weise verfügbar. Also es gab auch für den Atari XL gab es einen C-Compiler, aber es hat einfach keinen Sinn gemacht, in C zu programmieren, weil eben der Aufwand, sich eine entsprechende Entwicklungsumgebung dafür zu schaffen, ähnlich hoch war wie für Assembler und dann hat man sozusagen gleich meistens auf die richtige Sprache zurückgegriffen, die eben damals Maschinensprache gewesen ist. So, und kommen wir schon zu einem Punkt, den ich nachher noch etwas stärker behandeln möchte, ist, man kann mehr oder weniger die Gruppen von Programmierern dahingehend aufteilen, dass es Leute gab, die eben anscheinend relativ mühelos sich Assembler beibringen konnten. Das waren in der Regel Menschen, die auch mit Elektronik, Elektrotechnik in irgendeiner Form zu tun hatten. Möglicherweise, weil es damit zusammenhing, dass sie ein besseres oder ein tiefgreifenderes Verständnis von Computern an sich hatten. Und dann gab es die ganz normalen User, so jemanden wie mich, der irgendwie mit 10, knapp 11 Jahren zu Weihnachten eben einen Homecomputer bekommen hat und das erste Mal damit zu tun gehabt hat und sich gefragt hat, ah ja, ich habe hier beim Atari leider ein ziemlich grottiges Handbuch dabei gehabt und ich versuche jetzt mal mit diesen Befehlen, die da aufgeführt sind, ein bisschen zu Rande zu kommen. So, ich habe es vorhin schon kurz erwähnt, es geht um Hoch- und Tiefsprachen und es gibt eben dieses landläufige Vorurteil, würde ich sagen, dass Hochsprachen eher einfach sind und Tiefsprachen oder maschinennahe Sprachen kompliziert sind. Jetzt ist die Frage, woran messe ich, ob eine Sprache komplex ist oder nicht, ob sie eher einfach ist? Liegt es an den Befehlssätzen? Da kann man sagen, ich habe eine mächtige Programmiersprache, die vielleicht, damit haben die damals Werbung gemacht, 150 Befehle hat. Das ist schön, weil ich sozusagen für jede Art von Aufgabe, die ich habe, vielleicht schon einen Befehl habe, der ein gewisses, eine Grundlage dafür liefert. Ich möchte einen Kreis malen auf dem Bildschirm, dann habe ich vielleicht einen Circle-Befehl. Und der Circle-Befehl malt mir diesen Kreis dahin. Ich muss mir also nicht, wie auf einem Basic-Dialekt, der diesen Circle-Befehl nicht bietet, mit irgendwelchen Kreisformeln, Umfang, Pi und weiß nicht was alles hantieren, sondern ich habe diesen Befehl und gebe den ein und gut ist. Und dann habe ich vielleicht 150 davon. Wenn wir Assembler uns anschauen, Maschinensprache, dann gibt es eigentlich nur, ich sag mal, 6 verschiedene Befehle. Ich kann einen Wert laden in den Speicher, ich kann ihn im Speicher wieder ablegen, ich kann Werte addieren, ich kann sie subtrahieren, ich kann sie vergleichen und ich kann springen. Also sehr überschaubar eigentlich. Müsste man eigentlich sagen, Maschinensprache ist eigentlich nicht kompliziert, sondern sie ist einfach, was den Befehlssatz angeht. Wie sieht's aus mit der Syntax? Also wie setze ich diese Befehle zusammen? Wer in Basic programmiert hat, wird eben oftmals, man hat sich vertippt, man kriegt einen Syntax-Error. Auch das gibt es in Maschinensprache. Aber ich bin eigentlich wenig daran gebunden, dass ich, wenn ich zum Beispiel eine For-Next-Schleife habe oder eine If-Then-Abfrage, dass ich darauf achten muss, dass ich, wenn ich das zum Beispiel in einer gewissen Weise verschachtele, dass ich eben darauf gucke, hat jede öffnende Schleife auch einen entsprechenden Abschluss. Da muss ich drauf schauen. Das muss ich bei Assembler nicht. Also natürlich funktioniert mein Programm nicht, wenn ich sozusagen auch damit Abfragen etc. arbeite und ich mache die nicht sauber oder ich werte die nicht richtig aus, dann habe ich ein Problem. Aber an sich läuft mein Programm erstmal irgendwie. Also es ist an sich auch keine großartige Syntax, die ich lernen muss. Letzter Punkt bei den Vor- und Nachteilen, die ich jetzt erstmal ansprechen möchte, ist ist das Abstraktionsniveau. Das ist sozusagen was bei der Hochsprache relativ einfach ist. Wenn ich einen Circle-Befehl habe und ich kann Englisch, dann weiß ich, okay, der Circle-Befehl malt mir einen Kreis. Wenn ich Assembler lerne, gibt es so einen Circle-Befehl nicht. Das heißt, ich muss in der Frage, wie ich dieses Problem male einen Kreis angehe, ganz anders rangehen. Und ich muss nicht mehr nur vielleicht wie beim Unterschied zwischen einem umfangreichen Basic-Dialekt und einem weniger umfangreichen, ich muss nicht mehr nur überlegen, wie war nochmal die Kreisformel mit Pi und sonst was, sondern ich muss eben auch schauen, wohin will ich den Kreis überhaupt ausgeben. Bei einem Circle-Befehl ist es klar, der wird auf dem Bildschirm ausgegeben. Bei Assembler weiß das Programm das erstmal nicht. Vielleicht will ich auch einfach die Werte, mit denen man diesen Kreis plotten würde, auf Diskette schreiben wollen. Also ich muss eben gucken, wohin gebe ich den aus? Und ich habe nicht wie beim Atari Basic zum Beispiel einfach einen Grafikbildschirm, wo klar ist, dass sich jede Ausgabe automatisch erstmal auf diesen Grafikbildschirm bezieht, sondern ich muss mir diesen vielleicht erstmal überhaupt herstellen. Das erfordert ein ganz anderes Abstraktionsniveau und das, denke ich, ist eine der zentralen Hürden, die es damals gegeben hat, weil ich dafür ein ganz anderes Verständnis der Maschine brauche. Aber dazu gehe ich gleich noch mehr ein. Welche Vor- und Nachteile haben denn nun Hoch- und Tiefsprachen? Zugänglichkeit ist ein Hauptkriterium in meinen Augen. Ich habe gerade eben schon gesagt, je nachdem, welche Programmiersprache in den Rechner eingebaut ist, danach richtet sich auch, ob diese Sprache für mich zugänglich ist oder nicht. Als ich das erste Mal meinen Rechner eingeschaltet habe, Weihnachten 85, da blinkte mich eben das Ready, was man da oben sehen kann, an. Und es war klar, jetzt kann ich, wenn ich wüsste wie, anfangen, irgendwelche Basic-Befehle einzutippen. Ich hatte damals eine Computerzeitschrift wahllos gekauft und dachte, da war ein Assembler-Listing drin. Und als ich anfing, eben LDA, Doppelkreuz, 0, STA, hast du nicht gesehen, einzugeben, ja, natürlich kriege ich da lauter Syntax-Errors. Unterstützt diese Sprache nicht. Ich hatte damals noch kein Diskettenlaufwerk, das gab es erst ein Jahr später. Das heißt, ich hatte eigentlich keine Möglichkeit, in Maschinensprache zu programmieren. Weil in der Regel ist aufgrund des Vorgangs des Editierens und des Kompilierens, wo eben man möglichst viele Programmteile auslagert, ist nicht möglich, das komplett in einem Speicher zu behalten und zum Beispiel von Kassette zu booten, was ich dann nach 3 Monaten immerhin ein Kassettenlaufwerk hatte. Aber auch das hätte mir eben nicht viel geholfen. Also die fehlende Zugänglichkeit zu der Sprache als Interpreter überhaupt erstmal war sicherlich ein Punkt, der die Sache verkompliziert hat. Wie sieht's aus mit der Lesbarkeit? Ich zeige gleich mal 2, 3 Codebeispiele in Assembler. Wenn man die Befehle als solche ohne Kommentare liest, ist man in der Regel verloren. Man ist noch mehr verloren, wenn man die Speicherbereiche, die man bearbeitet, nicht mit bestimmten Labels versieht. Dass ich weiß, aha, jetzt schreibe ich in den Bildschirmspeicher oder jetzt schreibe ich auf den Soundchip. Wenn ich einfach nur die Zahlen 53.527 als Speicherstelle erwähne, dann weiß wahrscheinlich nur ein sehr versierter, hardwarenah programmierender Mensch, um was es sich dabei genau handelt. Die Lesbarkeit einer Hochsprache oder in dem Fall eines Basic-Dialekts ist natürlich sehr viel stärker lesbar. Ich habe dann einen Soundbefehl, wo mir klar ist, aha, ich weiß vielleicht nicht, was die Werte dahinter bedeuten, aber zumindest geht es in diesem Programm am Schnitt jetzt um Sound. Dann habe ich einen Graphics-Befehl, einen Plot oder einen Draw-to-Befehl, da weiß ich, aha, es geht irgendwie um Grafik. Das heißt, selbst wenn ich von der Programmierung nichts verstehe, kann ich zumindest eher erkennen, um was es bei diesem Programm letzten Endes geht. Die Lesbarkeit macht natürlich dann auch die Verständlichkeit einfacher. Wie sieht's aus mit der Übertragbarkeit? Ein Paradox, was mich damals gewundert hat, ist, dass es hieß, naja, der C64, der damals der Hauptrivale des Ataris war, der hat ja auch einen 6502 Prozessor. Also sind die ja eigentlich gleich. So, es fing damit aber an, dass die Basic-Varianten natürlich anders waren. Und dass sozusagen das bis auf die einfachsten Programme es natürlich Unterschiede gab, sobald die Custom ICs, also die Zusatzchips, die für die Grafik und für den Sound etc. nötig waren, sobald deren Funktionalität gefragt war, wurde es natürlich sehr schwer, das Ganze umzusetzen. Gleichzeitig, ich habe hier vor 2 Jahren mein Projekt MIDIJOY vorgestellt, womit es möglich ist, diese alten Rechner als Musikinstrumente zu benutzen. Und ich habe das für den Atari gemacht und dann haben mich Leute angeschrieben und haben gesagt, Mensch, der C64 hat doch auch Joystick-Ports, über die du reingehst. Kannst du das nicht auch für den C64 umsetzen? Ich habe gesagt, ey, tut mir leid, guter Freund, aber ich habe noch nie auf einem C64 programmiert. Er meinte, naja, probier's doch einfach mal, ist doch alles 6502, gleiche Maschinensprachcode. Und ich habe es probiert und im Endeffekt musste ich wirklich nur wenige Speicherstellen austauschen, die nämlich beim Atari den Soundchip angesteuert haben und die beim C64 das angesteuert haben. Da geht das Ganze also. Insofern, die Übertragbarkeit ist bei beiden ja wahrscheinlich ähnlich problematisch oder einfach. Es kommt halt eben auf den Einsatzbereich an. Und natürlich ein ganz klarer Vorteil von maschinennahen Sprachen ist die Hardware-Nähe und die Geschwindigkeit. Es gibt nichts Schnelleres, als dem Computer in seiner eigenen Sprache zu sagen, was er zu tun hat, als in Maschinensprache. Und in dem Moment, wo ich eine Interpreter-Software brauche, wo ich einen Printbefehl eben entsprechend umsetzen muss, da geht die Geschwindigkeit flöten und da geht auch die Hardware-Nähe ebenso verloren. Also aufgrund dieser Vor- und Nachteile erklärt sich eben zum Teil auch, warum es für viele Menschen gar nicht nötig gewesen ist, sich mit der Frage von Maschinensprache zu befassen. Wir haben jetzt hier gesehen, von diesen 4 Punkten sind, sage ich mal, 2,5 pro Hochsprache und 1,5 pro Maschinensprache. Und eben diese 1,5 Punkte, die für die Maschinensprache sprechen, sind auch eben sehr spezifisch. Also auch das ein weiterer Grund, warum es nicht auf der Hand lag, sich damit zu beschäftigen. Warum war es trotzdem kompliziert und nicht intuitiv, sich mit dieser Form der Programmierung zu beschäftigen. Wir kommen zum ersten der drei Hauptpunkte, dem Perspektivwechsel, und zwar, dass die inneren Werte zählen. Also nicht die Mächtigkeit der Sprache, mit der ich auftrumpfen kann, indem ich sage, 150 Befehle, 200 Befehle kann prozedural programmiert werden oder objektorientiert gar, gab es damals noch nicht. Nicht das ist das, was zählt, sondern ich muss wirklich ein Wissen darüber haben, was die Custom ICs, die Chips, die in meinem Rechner drin sind, was können die? Die geben mir vor, welche Grenzen ich habe und welche Möglichkeiten ich habe. Und wenn ein Befehl noch so toll sein mag in dem einen Basic oder anderen Sprachdialekt, wenn die Hardware das nicht hergibt, wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte ein vierstimmiges Lied schreiben, dann kann ich das auf dem Atari machen, weil der vier Stimmen hatte. Auf dem C64, der nur drei Stimmen hatte, konnte ich es nicht. Umgekehrt konnte ich auf dem C64 Synthesizer-artige Funktionalitäten nutzen. Ich konnte Sprites und Grafikausgaben machen, die ich so beim Atari nicht machen konnte. Da nützt mir der Befehl nichts, wenn die darunterliegende Hardware-Architektur nicht die Möglichkeit dafür gibt. Die Hürde, die sich daraus ergibt, meiner Ansicht nach, für das Verstehen und Lernen von Assembler ist, dass man, wenn man zwischen Hochsprachen wechselt, man einfach die unterschiedlichen Dialekte versucht, übertragbar zu machen, dass ich sage, okay, der Print-Befehl in Basic heißt eben Print und wenn ich C programmiere, dann heißt er Sprint F und wenn ich in der Shell was mache, dann heißt der Echo. Also ich habe sozusagen verschiedene Befehle, die aber mehr oder weniger das Gleiche umsetzen. Mit der Vorstellung bin ich damals auch an die Maschinensprache rangegangen. Ich habe gedacht, all diese ganzen LDA, STA und sonst was Befehle, ich muss einfach nur gucken, welche Kombination jetzt den Print-Befehl erzeugt. Das geht so natürlich nicht. Und es wurde dadurch noch erschwert, dass ich mit diesem Atmos 2 Assembler, der ein Makro-Assembler war, der wollte es solchen Umsteigern wie mir in Anführungszeichen einfach machen, indem er Makros mitbrachte, die eben bestimmte Basic-Befehle abgebildet haben. Was ein totaler Quatsch ist, weil jedes Mal, wenn ich dann dieses Print-Makro benutzt habe, hat der den Speicher eben mit, sage ich mal, 100 oder 150 Byte vollgepackt und ich habe den Print-Befehl so freimütig verwendet, wie ich es in Basic eben auch machen wollte und habe mich gewundert, warum ruckzuck mein Speicher voll war. Wenn man bei Maschinensprache anders rangehen muss, man muss quasi mit Subroutinen arbeiten, die man anspringt, die eine bestimmte Funktion erledigen. Und ich muss vor allen Dingen wissen, Moment, ich kann es gleich nochmal zeigen, hier an dem Beispiel. So, hier ist es. Das wäre sozusagen ein Hallo-Welt-Programm in 6502 Maschinensprache. Hat den Effekt, dass ich eben keinen Print-Befehl in diesem Sinne habe, sondern ich mit LDA und STA, also ich lade Werte und ich lege Werte ab und ich habe eine kleine Schleife da drin. Das heißt, ich mache nichts anderes, als dass ich die Werte von Hallo-Welt in den Bildschirmspeicher reinschreibe. Ich kann das noch mal kurz aufrufen. Moment. Falsch. So, und jetzt. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ja, hier ist es. So sieht das Ergebnis im Endeffekt aus. Nichts Besonderes. Aber die Vorstellung, die dabei zentral ist, ist, dass ich eben nicht mehr einen Befehl habe, der etwas macht, sondern dass ich einen bestimmten Speicherbereich, der hier irgendwo bei 0600 liegt, in dem das Hello World abgebildet ist, woanders hinschreibe. Das heißt, für das, was das Umdenken, das stattfinden muss, ist, dass ich Ausgaben in jeglicher Form, seien es Grafikausgaben, seien es Textausgaben, seien es Soundausgaben, nicht mehr denke anhand von einem Befehl, der sich irgendwie schon drum kümmert, dass das irgendwo landet, sondern ich muss die Memory Map meines Rechners verstanden haben. Also wo, in welchem Speicher meines Rechners werden eigentlich welche Aufgaben ausgeführt? Wo liegt der Bildschirmspeicher? Wo liegt die Schnittstelle zum Soundchip? Wo liegt die Schnittstelle zum Grafikchip etc.? Und dann muss ich sozusagen diese Werte oder diese Bereiche entsprechend damit füllen, was ich eigentlich erreichen möchte. Aber ich darf nicht so rangehen und dass ich sage, ich suche jetzt nach einem Äquivalent für folgenden Basic-Befehl. Ich muss mich viel eher fragen, wie geht dieser Basic-Befehl eigentlich mit dem internen Speicher meines Rechners um und muss das entsprechend umsetzen. So, dann der Paradigmenwechsel, der stattfinden muss. Der erste ist, dass wir die inneren Werte zählen müssen. Das ist vor allen Dingen deswegen relevant, weil man in Basic wenn ich jetzt programmiere, sehr gerne in Perl. Perl lässt sozusagen eigentlich alles zu, was man mit Variablen machen kann, was man will. Ich kann einen String nehmen, der aus Ziffern besteht und kann sagen, trotzdem zähle mir noch 7 dazu und er berechnet das und sagt nicht wie in C zum Beispiel oder so, um Gottes Willen, was hast du jetzt hier gemacht? Du hast jetzt eine Integer als Double Integer verwendet oder umgekehrt. Da schert sich Perl einen Scheißdreck drum. Auch viele Basic-Varianten haben diese Möglichkeit zumindest damals schon geboten. Bei Atari Basic ging das, ich konnte eine String-Variable mit einer Zahl belegen und ich konnte dann mit der Val-Funktion diese Zahl in eine numerische Variable umwandeln. Das geht nicht mehr. Erstens kennt Maschinensprache keine Variablen, sondern es geht darum, dass Werte irgendwo im Speicher liegen, die ganz unterschiedliche Interpretationsmöglichkeiten haben. Ich kann das hier einmal kurz zeigen an dem Highscore. Moment, habe ich das hier vielleicht sogar drinne? Also genau, das Umdenken, was stattfinden muss, ist, dass man die Datenarten, die man verwendet und die Größe, wie man sie später verwenden möchte, vorher planen und wandeln muss. Ich habe hier einen kurzen Ausschnitt aus dem 1K Artusky Blaster, wo es darum geht, um die Score-Anzeige. Das ADC heißt addiere, einfach gesagt, addiere eine 1 dazu und wenn ich bei der 0 angekommen oder wenn ich über die 9 hinausgehe, dann kommt in der Reihenfolge der Zeichenrepräsentation ein Doppelpunkt. Also er zählt von 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 und dann geht die Zeichentabelle mit dem Doppelpunkt weiter. Das heißt, was ich machen muss, ist, wenn da sozusagen der Doppelpunkt kommt, dann weiß ich, okay, jetzt müsste er eigentlich einen 10er Schritt weiterzählen. Das heißt, ich setze den Wert, die 9, nicht auf den Doppelpunkt, sondern auf die 0 zurück und erhöhe die Ziffer, die eine Ziffer weiter links steht. Das heißt, das Programm selber hat gar keine Ahnung, dass es sich dabei jetzt um eine Highscore-Zählung handelt. Es weiß überhaupt nicht, dass es jetzt zu dem Score 1520 nochmal 10 hinzugezählt hat, sondern es ist einfach ein Wert in einer Speicherzelle, der zufällig im Bildschirmspeicher an der Stelle steht, wo der Score eben angeführt wird, der wird eben um einen Wert erhöht. Und dass dieser Wert im Endeffekt, es müsste eine 58 in Dezimal sein, der Doppelpunkt, dass diese 58, die jetzt in dem Speicherbereich steht, nicht eine 58 ist, sondern wenn ich sie auf dem Bildschirm diesen Wert darstelle, dass es eben ein Doppelpunkt ist, das weiß sozusagen das Programm nicht. Das hängt eben ausschließlich davon ab, welche Repräsentation dieser Wert in dem Kontext hat. Wenn ich sie an einen Bereich schreiben würde, wo es um den Soundchip zum Beispiel geht, dann könnte diese 58, keine Ahnung, ein zweigestrichenes E oder sowas bedeuten. Oder es könnte, wenn ich sie in einen Rauschgenerator schreibe, könnte es heißen, dass es ein knarzendes Rauschen ist oder so. Die Zahl bleibt immer die gleiche. Aber der Kontext, in dem sie verwendet wird, ist eben davon abhängig, wo ich sie letzten Endes einsetze. So, und der dritte Part der Überschrift, die inneren Werte zählen, ist deswegen relevant, weil es nicht mehr wie bei Basic-Programmen oder anderen Hochsprachen darum geht, ich beginne ein Programm irgendwo und dann hört es irgendwann auf, sondern ich muss ganz oft Zyklen zählen zum Beispiel. Wenn ich mit Interrupts arbeite, dann weiß ich, ich habe zum Beispiel während der Zeit, die der Elektronenstrahl braucht, um damals beim Fernseher von der unteren rechten Ecke wieder ganz nach links oben zu kommen, das ist eine 50stel Sekunde. Und in dieser 50stel Sekunde kann ich einiges erledigen, aber es hängt eben davon ab, wie viel Zeit braucht ein bestimmter Maschinensprachbefehl, um ausgeführt zu werden. Und das kann ich in Tabellen nachlesen und darum muss ich mich quasi selber kümmern. Reicht das? Oder wenn es nicht reicht, dann wird der Bildschirm auseinandergezogen und man kann nichts mehr erkennen. Das Zweite ist, wo es aufs Zählen ankommt, ist, dass es keine Fehlermeldung als solches mehr gibt, sondern ich muss eben schauen, ob bestimmte Grenzwerte von alleine eingehalten werden. Also zum Beispiel kann ich nur von 0 bis 255 auf 8-Bit-Rechnern zählen, weil das ist sozusagen die Breite, die ich zur Verfügung habe. Jetzt ist mein Bildschirm beim Atari aber 320 Pixel breit. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Punkt auf dem Bildschirm male und ich lasse den sozusagen nach rechts laufen und ich benutze dafür nur eine Speicherstelle, dann ist bei 255 Schluss. Und wenn ich 250 um 1 erhöhe, dann kriege ich nicht 256, sondern 0. Das heißt, der Punkt kommt dann wieder an der linken Speicherstelle, also an der linken Bildschirmrand raus und wandert dann sozusagen immer weiter. Das kann ich nochmal kurz zeigen, also ist etwas abstrakt, aber so, das ist jetzt der Versuch, natürlich der fehlgeschlagene Versuch, dass ich auf den Bildschirm sozusagen den gesamten Inhalt des Speichers ausgeben wollte. Wir sehen, dass das Ganze bei ungefähr 3,5 Zeilen aufhört, nämlich bei genau 256 Zeichen. Und das Schöne ist, dass beim Atari in den Speicherstellen 18, 19, 20 der Counter, der sozusagen alle 50stel Sekunde eins hochzählt, zu sehen ist. Und wir sehen hier, alle 50stel Sekunde ändert sich dieses rechte von den beiden sich ändernden Zeichen. Und wenn es bis 255 durchgezählt hat, dann ändert sich das Zeichen, was daneben ist. Das heißt, dadurch wird sichtbar, wenn ich mit 16 Bitbreiten Zahlen, also wenn ich über 256 hinausgehen möchte, dann muss ich eben eine weitere Stelle dazu nehmen. Ich muss also mit Low und High Bytes rechnen. Das ist auch erstmal für jemanden, der sonst damit gewöhnt ist, dass ich eben auch bei Atari Basic, 27 plus 3,5 mal 5,9 durch minus 5 rechne und ein Ergebnis bekomme, ist es erstmal, warum? Warum haben die sich damals diese Begrenzung ausgedacht? Wie soll ich jetzt damit umgehen? Dann versteht man auch erstmal, warum es in manchen Assembler-Büchern dann als große Errungenschaft präsentiert wird, dass man Fließkommazahlen rechnen kann. Ich habe mich damals gefragt, warum soll ich mir jetzt einen Maschinensprachkurs durchlesen, wo es darum geht, dass ich mit Fließkommazahlen rechnen kann, wenn mein Basic-Programm das doch sofort und auf der Stelle kann. Warum ist das jetzt was Tolles? Das muss doch irgendwie anders möglich sein. Das fängt natürlich dann sehr schnell an, zu einem Problem zu werden, wenn ich mit Dingen arbeite. Und ich habe es gerade ja eben gesagt, sobald ich zum Beispiel einen Bildschirm habe, der breiter als 256 Punkte ist, dann habe ich ein Problem. Und dann kann ich sozusagen viele Sachen schon nicht mehr umsetzen. Genau, das ist jetzt sozusagen der Code, der sozusagen dazu ist. 64 Kilobyte ist mein Speicher groß. Ich kann eben nicht mit diesem CPY, also diesem Compare, Befehl kann ich eben nicht sagen, vergleiche das mit 65.535, sondern er gibt mir dafür einen Fehler aus und wenn ich diese Abfrage rausnehme, weil ich mir denke, naja, dann lasse ich es einfach so durchlaufen, dann ist eben bei 255 Schluss. So, die letzten beiden Punkte gehen um die Lehr- und Lernansätze, denn ich habe mich gefragt, warum, wenn es diese ganzen Schwierigkeiten gibt, warum hat sich eigentlich nie jemand dafür interessiert, da mal vernünftige Bücher zu schreiben, die es Leuten wie mir, die jetzt nicht ganz auf den Kopf gefallen sind, irgendwie zumindest so weit erklärt, dass sie da einen guten Schritt weiterkommen. Die Lernziele sind nämlich oft entsprechend der jeweiligen Zielgruppen gewesen, die in diesen Büchern formuliert worden sind. Entweder waren sie auf sehr einfachem Niveau. Es gab diverse Assembler-Einführungskurse, wo eben die Befehle erklärt worden sind. Das nützt mir aber nicht viel. Wenn ich diesen LDA-Befehl zum Beispiel bekomme und da wird mir gesagt, ja, LDA lädt den Akkumulator, also die eine zentrale Variable in der Maschinensprache auf dem 6502 mit einem bestimmten Wert. Und mit STA, Store Accumulator, kann ich diesen Wert im Akkumulator woanders wieder abspeichern. Ja, das nützt mir so gut wie gar nichts, außer ich möchte Peaks und Pokes irgendwie umsetzen, aber ich habe damit nicht verstanden, worum es letzten Endes geht. Die andere Alternative war, das war in vielen Assembler-Kursen der Fall, die in Zeitschriften abgedruckt worden sind, dass diese Themen sehr abstrakt bzw. sehr hardwarenah dargestellt worden sind. Und zwischen diesen beiden Extremen, sage ich mal, hat sich eben die Didaktik abgespielt. Woran hat es also eigentlich gefehlt, dass diese beiden Welten sich in irgendeiner Form treffen konnten? Damals war es eben so, dass die Autoren, in der Mehrzahl waren es eben Autoren und nicht Autorinnen, didaktisch einfach überhaupt nicht geschult gewesen sind. Das sind Menschen, die aus der Praxis gekommen sind, die irgendwie eine bestimmte Vorerfahrung gehabt haben und diese dann einfach mal aufgeschrieben haben, aber sich eigentlich nicht wirklich einen Kopf darum machen mussten, ob das irgendjemand außer ihnen oder ihresgleichen auch versteht. Und als Beispiel dafür habe ich jetzt mal ein Zitat mitgebracht eines Buchs über 6502 Programmierung. Seite 1 der Einleitung, erster Absatz. Da steht so schön: Der Befehlssatz eines Mikroprozessors besteht aus einem Satz von binären Eingangssignalen, mit denen bestimmte Tätigkeiten während eines Befehlszyklus bewirkt werden. Ein Befehlssatz ist für einen Mikroprozessor das gleiche wie eine Funktionstabelle für einen Logikbaustein, wie etwa ein Gatter, Addierer oder Schieberegister. So, die Vokabeln, ich meine, ich bin deutscher Muttersprachler, die Vokabeln, die hier in diesem Text vorkamen, die ich verstehe, haben wahrscheinlich gerade so diejenigen überschritten, derer, die ich nicht verstanden habe. Zumindest nicht mit 10, nicht mit 12, nicht mit 14. Und nur weil ich jetzt auf anderer Ebene mal mir versucht habe, so ein bisschen Elektrotechnik beizupulen im Rahmen von diesen ganzen Arduino-Projekten, weiß ich jetzt, was ein Gatter ist? Weiß ich jetzt, was ein Addierer oder ein Schieberegister ist? Ich habe es nicht wirklich verstanden, wie das im Detail abläuft. Aber anscheinend hat der Autor dieser Zeilen das damals verstanden und fand es für didaktisch relevant, das seinen Leserinnen und Lesern mitzugeben. Und es macht aus der Perspektive, wo dieser Mensch herkommt, sicherlich auch Sinn. Damals haben eben die Menschen, die in Maschinensprache programmiert haben, sehr wahrscheinlich einen mehr als Hobby-Background gehabt, was Elektrotechnik angeht. Die wussten, was Widerstände sind, dass man die als Spannungsteile einsetzen kann, wie solche Logikgatter mit Einsen und Nullen und wahr und falsch und so aufgesetzt werden konnten. Und denen hat das wahrscheinlich geholfen, dass sie sich Maschinensprache mehr oder weniger als Umsetzung von Logikbefehlen vorstellen müssen. Und das stimmt auch. Aber jemand wie ich hat damit überhaupt nichts anfangen können. Möglicherweise aber aufgrund der Punkte, die ich vorher angesprochen habe, die Vor- und Nachteile von hoch- und maschinennahen Sprachen behandelt haben, war diese Zielgruppe, die sozusagen aufsteigen wollte, die eben Maschinensprachkenntnisse sich gerne aneignen wollte, zu klein und möglicherweise zu unwirtschaftlich, um für diese Gruppe Bücher zu schreiben, in denen man sie dort abholt, wo sie stehen, nämlich als interessierte Hobbyisten, die mit einer Hochsprache einigermaßen klarkommen und denen man eben gleichzeitig hätte erklären müssen, was ist Assembler als Sprache überhaupt und was muss ich darüber hinaus wissen, nämlich das, was ich vorher angesprochen habe, wie setze ich das Ganze eben entsprechend um, dass ich nicht mehr in Form von Befehlen etc. denke, sondern dass ich das Ganze eben in Form der Memory Map, in Form der Kenntnis der Chips meines Rechners eben umsetzen kann. Heute sieht das Ganze ganz anders aus und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich es dann geschafft habe, eben dann doch letzten Endes das Spiel, was ich programmieren wollte, fertigzustellen. Heutzutage gibt es Foren, wo ich fragen kann. Es gibt diverse Tutorials, die sich Leute, ohne dass sie in irgendeiner Form dafür Geld kriegen, hinsetzen und eben zeigen, wie programmiere ich auf diesen Rechnern in Maschinensprache, die das Ganze sehr viel problemorientierter angehen, an Beispielen zeigen. Und es nicht mehr notwendig ist, dass ich mir Mapping the Atari kaufe, wo eben am Beispiel des Ataris dann eben sämtliche Speicherstellen und Chips beschrieben sind, aber dann wiederum losgelöst von dem, dass ich eigentlich damit ein Problem lösen möchte. Und was ganz zentral ist, ist, dass es heutzutage eben und meistens eben kostenlos die Verfügbarkeit von verständlichen und tiefergreifenden Informationen gesichert ist. Das, was es an technischen Referenzmanualen damals gab, an Büchern, die eben eine Grundlage dafür geboten hätten, die wären hier in Deutschland oftmals gar nicht verfügbar gewesen, zumindest für einen Atari. Da hätte man sich die Dinge in Vereinigten Staaten bestellen müssen. Und heutzutage gibt es das eben als Grundlage, sodass man sich diese Informationen sehr einfach besorgen kann. So, wir sind, was den Vortrag angeht, fast am Ende. Die Frage, wozu das Ganze? Warum setzt man sich heutzutage an so etwas ran? Das Ganze möchte ich eben am Beispiel von 1K Atascii Blaster zeigen, was im ABUK Software-Wettbewerb dieses Jahr auch eingereicht ist. Ich bin mal gespannt, wie es abschneiden wird. Und die Idee dabei war für mich, einfach mal das, was ich mir so an Bits and Pieces zusammengelernt habe, in ein Spiel zu stecken und dabei zu lernen, wie man diese Punkte eben zusammenbringt. Und ich wollte dabei gleichzeitig auch einen Kontrapunkt gegenüber heutigen Spielen setzen, die eben Gigabyte, einen Umfang von mehreren Gigabytes teilweise in Anspruch nehmen können, und wollte eben gucken, ich will nicht mehr als ein Kilobyte in dieses Spiel reinstecken und gleichzeitig zeigen, was man dabei alles rausholen kann. Die Leitfrage, die mich dabei getrieben hat, ist, was kann ich mit der Kenntnis dieser ICs, dieser Chips, die in diesem Rechner drin sind, und von Algorithmen eigentlich umsetzen. Ein Aspekt dabei ist die Grafik. Wenn ich heutzutage ein Spiel programmieren würde, dann würde ich den Hintergrund wahrscheinlich als JPEG malen oder irgendwie generieren lassen und als Hintergrundbild einbauen lassen. Ich würde mal sagen, auch bei so einem relativ einfachen Hintergrund sind das bestimmt 2-3 Kilobyte, die das Bild in Anspruch nehmen würde, die von meinen 64 Kilobyte, zur Verfügung habe ich vielleicht 48, schon mal weg wären. Das Gleiche gilt für das Spielfeld als solches. Wer den Atari noch kennt von damals, wird diese Symbole wiedererkennen. Das sind Teile des Grafikzeichensatzes, die ich einfach genommen habe und die Bitmuster entsprechend großgezogen habe, um sie dann eben als Spielfeldhindernisse quasi einzusetzen. Das sind Dinge, die mich kaum Speicher kosten. Also ich würde mal sagen, der Hintergrund mit der Displaylist, lass es 100 Byte sein, 150 Byte, ist sehr überschaubar und ist für mich halt eine Frage gewesen, passiert sowas bei heutiger Spieleprogrammierung eigentlich auch noch? Oder bin ich sozusagen so faul geworden, dass ich eben sage, ach naja, schnell mal in Paint so ein Hintergrundbild gemalt, zack, reingesetzt, dann brauche ich mir nicht die Mühe zu machen, den Code umzusetzen. So, wie sieht's aus mit Animationen? Dazu starte ich jetzt einmal das Spiel. Genau, den Ton vielleicht einmal runterregeln. So, als Beweis dafür, dass das Spiel auch wirklich nur ein Kilobyte groß ist, werdet ihr jetzt Zeuge der wunderbaren Tonqualitäten des Ataris werden, der eben dieses Spiel auf Kassette reinladen wird. Es sind nur 45 Sekunden. Genau, wer das noch hören kann, hat keinen. Da ist es. Das ist jetzt sozusagen der. So, was ich zeigen will, ist hier oben die Animation des Raketenauspuffs, sage ich mal. Wenn ich sowas heutzutage umsetzen würde auf einem Spiel, dann würde ich wahrscheinlich mit irgendeinem Animationsprogramm eine entsprechende Animation umsetzen. Und jetzt sieht man hier sehr schön, das zeige ich aber gleich nochmal in der Präsentation etwas genauer. Hier oben ist unser Raumschiff. Und ich habe jetzt hier diese drei Pixel. Und zwar hell-dunkel, dunkel-hell, hell-dunkel. Und ein ganz einfacher Trick, darüber eine Animation herzustellen, ist, indem ich das ist der Timer, den wollen wir nicht. Hier, der Antrieb. Ich kann mal gucken, ob er es macht mit Plus, aber ich... Nee, macht er nicht. Also, ich kann es ja vorlesen. Also, hier steht EOR. Das ist ein exklusives Oder. Und er nimmt einfach die beiden Bits, die in diesem in der Speicherstelle, die das Raumschiff darstellen, in dieser Zeile, nimmt er diese beiden Bits und alterniert die abwechselnd. Das heißt, von hell-dunkel wird zu dunkel-hell. Und das alle 50. Sekunde. Und dadurch bekomme ich eben diesen Effekt zustande. Wenn man genau hinsieht, dann fällt es einem auch vielleicht auf, dass es eben nur sozusagen hin und her wechselt. So, das Ganze kostet mich eben läppische 2 Byte, EOR ist ein Befehl und dann die 1,1 und 6 Nullen ist das zweite Byte und damit, gut, das Ganze noch laden und speichern, lass es 5, 6 Bytes sein, aber damit habe ich eine Animation hergestellt. Wenn ich so eine Animation als AVI etc. umsetzen würde heutzutage, dann hätte ich dafür wahrscheinlich allein nochmal 5, 6, 7 Kilobyte, die ich bei so einer Auflösung einsetzen müsste. Beim Sound ist es genau das Gleiche. Also was wir vielleicht hier nochmal kurz zeigen können. Buff. Wenn ich nach oben fliege, brauche ich ja mehr Energie. Dann wird das Geräusch höher. Wenn ich nach unten fliege, dann wird es entsprechend tiefer. So. Anstatt dafür jetzt umständlicherweise MP3-Dateien zu erzeugen, die, was weiß ich, wieder in mehreren Kilobyte-Bereichen, selbst wenn ich sie nur wenige Sekunden brauchen würde, habe ich mir angeguckt, was macht eigentlich dieser Soundchip genau, der Pokey beim Atari. Ich habe eigentlich nichts anderes, als dass eine Eingangsfrequenz durch einen bestimmten Wert geteilt wird. Und wenn man sich mit Tonerzeugung auskennt, also je höher die Frequenz ist, desto höher ist auch der Ton. Und in diesem Fall, wenn ich weiter höher fliege, ist der Teiler entsprechend klein. Das heißt, die Ausgangsfrequenz wird halt dann nur durch 2 oder sowas geteilt. Und wenn ich sozusagen weiter runter fliege und meine Position, der Positionswert höher wird, dann wird sozusagen die Eingangsfrequenz nicht mehr durch 2 oder 3, sondern durch 127 oder 240 geteilt und entsprechend tief ist dann die Frequenz. Das heißt, auch hier habe ich wieder, lass es 10, 15 Byte sein, die ich dafür eingesetzt habe und ich habe eben sozusagen eine Soundausgabe entsprechend der Position meines Raumschiffs ausgegeben, ohne dass ich dafür andere großartige Ressourcen einsetzen musste. So, was sind die Ergebnisse, die ich jetzt bei diesem ganzen Projekt herausgefunden habe? Für mich war es zentral zu verstehen, wie ein Computer im Kern funktioniert. Ich habe, bevor ich hier an der HU angefangen habe, zu forschen, habe ich 6 Jahre als Programmierer gearbeitet, als Datenbankprogrammierer, und musste ehrlich immer sagen, wenn mich Leute gefragt haben, ich habe keine Ahnung, was da in dieser Blackbox eigentlich wirklich was da eigentlich wirklich abläuft. Keine Ahnung, muss ich euch sagen. Ich werde zwar immer gefragt, kannst du mir mal den Rechner reparieren oder sonst was? Du musst es doch wissen, was da passiert, sonst könntest du das doch nicht machen. Dann habe ich gesagt, doch, es ist sozusagen ein modulares Wissen, was ich habe, aber die Grundlage, wo ich diese Module reinstecke, die ist bei mir wirklich nicht vorhanden. Und das hat sich im Rahmen dieses Projektes eben geändert, dass ich gemerkt habe, okay, an einen Chip wie den Pokey zum Beispiel, der Soundchip, der hat eben 3, 4 Befehle, und die erreiche ich dadurch, indem ich an folgenden Beinchen oder an folgenden Pins diesen Wert anlege und bekomme dadurch eben einen Ton raus, weil innen drin irgendwelche Schieberegister eine Frequenz erzeugen und dies und das hin und her schieben. Das war für mich eine zentrale Erkenntnis. Dann war es für mich wichtig zu gucken, kann ich diese Erkenntnisse eigentlich in gegenwärtige Programmierung übertragen? Also für meine eigenen, jetzt inzwischen nur noch hobbyesken Programmierarbeiten, greife ich da eigentlich viel zu schnell auf irgendwelche Bibliotheken oder anderes Zeug zurück, einfach nur um die Arbeit schnell erledigt zu bekommen? Oder könnte ich vielleicht selber überlegen, gibt es eine direktere Art und Weise, dieses Problem zu lösen? Und der letzte Punkt, eigentlich der wichtigste, ist natürlich, dass ich Spaß hatte an dieser ganzen Geschichte, und das ist sozusagen dabei rausgekommen. Ich habe mir gedacht, so ein Kassettenspiel mal wieder zu haben, was ich meinen Kindern, die sind jetzt noch ein halbes Jahr und 2 Jahre alt, aber die werden sich vielleicht irgendwann auch mal fragen, was hat Papa damals eigentlich damit gemacht? Und warum hat man damals Spiele auf Kassette gehabt, und denen eben diese 45 Sekunden, die ihr eben auch gerade genießen durftet, denen mal zu zeigen, so, das waren nur 45 Sekunden, viele Spiele haben teilweise 10 Minuten und länger gebraucht, um zu laden, das könnt ihr hier sozusagen dann einmal ausprobieren. Und wer daran Interesse hat, ab 22. Oktober, Vorbestellung nehme ich gerne entgegen, darf ich dieses Spiel dann auch offiziell verkaufen. Vorher läuft es noch im Rahmen des des Software-Wettbewerbs. Wer von euch Abo-Mitglied ist, ich freue mich natürlich über eure Stimmen bis zum 22. Oktober. Und ja, ich dachte, das ist ein schönes Projekt, um mal zu zeigen, was ist eben möglich mit diesen Rechnern, was kann ich aus einem Kilobyte rausholen, was heutzutage eben von vielen für unmöglich gehalten wird. Und das ist dann dabei rausgekommen. Und in diesem Sinne bedanke ich mich für eures Zuhören, und wir können dann zur Frage, Antwort oder zur Diskussion übergehen. Oder Anmerkungen?
Ja, ein Spiel in 1 Kilobyte, da will man einiges reinpacken. Wie hast du das entworfen? Wie bist du vorgegangen? Wo hast du dir was abgeschaut? Was war die Spielidee? Was musste drin sein? All die ganzen Sachen. Kannst du darüber noch was sagen?
Ich muss dazu sagen, es war mein zweites Spiel. Das erste Spiel befindet sich auch hier drauf. Das ist Floppy Bird, ein Flappy Bird-Clone, den ich vor 3 Jahren mal programmiert habe, weil ich mir gedacht habe, okay, so eine einfache Spielidee, das kannst sogar du vielleicht irgendwie hinkriegen. Und dann habe ich damit eben angefangen und habe das eben auch in 1 Kilobyte umgesetzt. Die Idee für mich war dahinter, ich werde nie ein großartiger Maschinensprachprogrammierer werden. Aber wenn ich mich eben begrenze auf dieses 1 Kilobyte, dann kann ich zumindest versuchen, so viel von meinem Wissen da reinzupacken, ohne dass ich mir jetzt ständig neue Ziele setzen muss im Sinne von, ach naja, wenn du hier noch dieses Gimmick reinbaust oder hier noch die Monster mit künstlicher Intelligenz oder sowas, dass ich mich wirklich reduced to the max auf das Wesentliche versucht habe zu beschränken. Und dann hat Floppy Bird, zumindest in manchen Foren, fanden die das eben von dieser Idee her, das in 1 Kilobyte zu stecken, ganz gut. Aber die Spielidee, muss man nur zugeben, ist jetzt nicht das, wo man sich sagt, da hat die Menschheit drauf gewartet. Die Menschheit hat wahrscheinlich auch nicht auf einen Side-Scroller gewartet, den 723. Aber für mich war damals, ich fand diese Shooter, diese Weltraum-Shooter einfach toll. Und es gab für den Atari jetzt nicht ganz so viele. Und dass ich mir gesagt habe, okay, dieses Genre, was ich irgendwie toll fand, das möchte ich gerne mal umsetzen. Und dann habe ich angefangen, dass ich geguckt habe, okay, womit fängt man eigentlich an? Man braucht einen Player, also einen Sprite, was man steuern kann, hoch, runter, rechts, links, wie mache ich das eigentlich? Aha, so ein Player ist eigentlich auch nichts anderes als ein Stück Bildschirmspeicher, was in einem anderen Bereich liegt als der Hintergrund. Und ich muss diesen Speicherbereich eben hin und her schieben, um ihn auf dem Bildschirm zu verändern. Dann muss ich das Ganze mit dem Joystick-Chip oder also im Falle des Atari mit dem Pia zusammenbringen, dass sich diese Bewegung eben dann auch in den Joystick binden lässt. Super Erfolgserlebnis. Dann muss ich mit Kollisionsfragen. Dann habe ich einen random Hintergrund gemacht und habe geguckt, okay, was passiert eigentlich, wenn der jetzt gegen so ein Zeichen fliegt? Wie mache ich das? Da gibt es ein Register, was das abfragen kann. Toll. Ich muss also nur einfach regelmäßig schauen, ob dieses Register sich irgendwie verändert hat. Und dann kann ich sagen, puff. Und dann so die Königsdisziplin, all das andere hätte man auch noch in Basic irgendwie abwickeln können. Aber wenn es um Scrolling geht, dann ist es eben etwas, was man nur in Maschinensprache machen kann. Da musste ich eben dann gucken, okay, wie mache ich das mit dem Spielfeld? Und da kamen dann zwei zentrale Punkte dazu. Auf der einen Seite, ich kann nicht ein vorgefertigtes Spielfeld abgeben, weil dann würde allein, also was mich genervt hat bei dem Abok-Software-Wettbewerb war jetzt, es muss draufstehen, Abok-Software-Contest 2016. So, das sind ungefähr 20 Zeichen. Und ich denke mir so, oh, 20 Zeichen, was kannst du da alles, also weil jedes Zeichen ist ja mehr oder weniger ein Befehl beziehungsweise ein Wert in Maschinensprache, was könntest du da noch alles machen? Ich hätte beinahe noch eine Mini-Titelmelodie da rein programmieren können, aber ich wollte jetzt natürlich auf die Credits und auf diese Bedingungen nicht verzichten. Aber deswegen war es völlig außerhalb der Möglichkeit, dass ich ein vorgefertigtes Spielfeld abgebe. Und dann dachte ich mir eben, Mensch, du hast doch diesen Grafikzeichensatz, der muss doch irgendwo im ROM rumliegen. Ah ja, tut er auch. Und da ist sozusagen das Bitmuster drin. Das Einzige, was ich dann machen musste, ist eine kleine Routine schreiben, die eben jedes Bit nimmt und dafür ein Zeichen setzt, eben diese runden Kuller, oder eben ein Zeichen nicht setzt. Also wir können nochmal zurückgehen. So, also hier hat man sozusagen von da bis da sind eben 8 Bit, die im Speicher abgelegt sind, für dieses T zum Beispiel oder hier für das Herz. Und dann gucke ich eben einfach, das Bitmuster blase ich eben entsprechend auf, indem ich die Zeichen setze. Dann muss ich aber natürlich noch dafür sorgen, dass es nicht nach zwei Bildschirmen zu Ende ist, das Ganze, sondern ich muss eine Routine schreiben, die eben ewig nach rechts scrollt. Und wenn die Sachen draußen sind, irgendwann, wenn eine Bildschirmseite komplett abgespielt ist, das kopiert und dann wieder neu das Ganze beschreiben kann. Das waren so die Tricks und Ideen, die mir dann dabei gekommen sind. Immer, je weiter ich gekommen bin, immer mehr von der Not getrieben. Ich habe jetzt keinen Speicherplatz mehr. Ich muss mir eine andere Idee ausdenken, um das Ganze umzusetzen. Und dann ist das im Endeffekt dann dabei rausgekommen.
Ja, das Laden von der Datasette, was wir eben 45 Sekunden hören konnten, das war aber doch, das war emuliert, oder?
Das war emuliert, ja.
Dagegen meine Frage, macht es einen Unterschied für das Begreifen, medienarchäologische Verstehen der tiefen, wie Sie so schön sagen, Programmiersprache des maschinennahen Programmierens, ob ich das wirklich auf einem realen Atari mache oder auf einem Emulator des Atari? Denn dann ist es ja nicht mehr wirklich maschinennah, oder?
Es ist nicht mehr maschinennah im Sinne von, dass ich diese ganzen Probleme, die damit einhergehen, ich habe dann, als ich diese Kassetten habe herstellen lassen, war ich freudig in Erwartung und habe mein Kassettenlaufwerk, was ich bis dahin seit Ewigkeiten nicht mehr benutzt habe, rausgeholt, angeschlossen und er lud es nicht. Und dann dachte ich mir, was ist denn jetzt kaputt? Das habe ich da, haben die mir irgendwie Schrott verkauft oder hat eben bei der, wie Sie sagen, bei der Übermittlung, ich habe denen natürlich einen WAV-File, eine Audiodatei nach England geschickt. Woanders kann man Kassetten gar nicht mehr vernünftig herstellen lassen. Und die haben sozusagen dieses Audiodatei auf das Band gespielt. Und es ist, hat eben nicht mehr dieser klassische Prozess stattgefunden, dass ich einen Kassettenrekorder an den Rechner angeschlossen habe und dieses Programm dort drauf abgespeichert habe. Das hat eben nicht mehr stattgefunden. Und weil es eben auch keine Kopiermöglichkeiten mehr gibt, dass ich hätte jetzt nirgendwo ein Originaltape hinschicken können und die hätten das entsprechend kopiert, sondern die heutzutage, die wenigen, die es noch gibt, wollen das als Audio. Audiodatei haben. Und ich dachte schon so, um Gottes Willen, jetzt hast du das ganze Geld in Sand gesetzt, weil irgendwas in dieser Übertragung nicht geklappt hat. Naja, und es hat sich rausgestellt, im Endeffekt war der Schreib-Lesekopf der Datasette nicht mehr richtig justiert. Und der Ton klang noch fast genauso, aber er hat sofort nach diesem hohen Trägerton, anhand dessen er ausrichtet, wie schnell die Daten letzten Endes kommen, der hat nicht mehr richtig, war nicht mehr richtig auf dem gleichen Pitch, wo er hätte sein sollen und hat sofort einen Boot-Error geschmissen. Also insofern geht einem dabei die Maschinennähe, die buchstäbliche Maschinennähe verloren. Für das Erfahren der Maschinennähe, was das Programmieren und was das Erleben angeht, ist es, glaube ich, zweitrangig, weil der reine, oder finde ich den Unterschied wichtiger, dass Altera eben die Möglichkeit hat, diesen Audio-Stream auszuwerten und auch auszugeben, wohingegen der Emulator, der eigentlich für den Mac gedacht ist, diese WAV-Datei einfach ruckzuck einliest und quasi schon gleich in die entsprechenden Daten umwandelt. Da habe ich gar nicht mehr die Möglichkeit, dieses akustische Erlebnis mitzuverfolgen.
Hallo. Tut es?
Ja.
Erstmal wollte ich sagen, ich finde das sehr beeindruckend. Also ich habe selber schon irgendwie 4K-Intros programmiert und für ein Kilobyte sieht das extrem beeindruckend aus.
Danke.
Also ich fand interessant, was du gesagt hast, so zum Lernen von diesen Sachen, und weil ich hatte ähnliche Erfahrungen, dass ich irgendwie coole Sachen mit Assembler machen wollte und die Bücher unzugänglich fand und ähnliches und hatte dann letztendlich das Gefühl, dass sehr viel da über persönliches Lernen, also dass Leute untereinander Sachen weitergeben einfach, und weil es eben in vielen Fällen keine Dokumentation gibt, die sich an Einsteiger richtet in gewisser Weise. Und ich habe tatsächlich auch das Gefühl, dass das in manchen Bereichen immer noch so ist, weil ich mache heute viel mit IT-Security und gerade bei Exploit-Development, was ja auch viel mit Assembler zu tun hat, sehe ich sehr ähnliche Dinge, dass es relativ kompliziert ist und dass viel da, dass es relativ wenige Leute gibt, die sich damit auskennen und da viel, also das Gefühl habe, da passieren ähnliche Lernprozesse. Also ja. Mehr ein Kommentar und keine Frage.
Nee, es ist wichtig, einfach auch aufgrund dessen, weil es natürlich, also so ein Wissen ist immer auch Herrschaftswissen, und in dem Moment, wo ich Ahnung von einem bestimmten Thema habe, mir das vielleicht berufliche Optionen öffnet, ist immer die Frage, bin ich bereit, das zu teilen oder schaffe ich mir dadurch Konkurrenz? Und es war natürlich damals schon so, die Community war relativ überschaubar im Vergleich zur heutigen Masse an Programmiererinnen und Programmierern, die es gibt, dass man damals natürlich schon in eine sehr viel stärkere direkte Konkurrenz auch getreten ist. Und der Punkt, den ich damals eben zentral fand, ich hatte auch Bekannte, die eben gut in Assembler waren, aber das heißt ja nicht, dass die auch didaktisch in der Lage sind, das zu erklären. Also mit den Leuten, mit denen ich zu tun hatte, die haben mir gesagt, naja, wenn du ein DLI, also ein Display List Interrupt oder ein VBI programmieren willst, ja, dann musst du in Speicherstelle so und so die Einsprungadresse deiner Routine reinpoken und dann machst du da deine Routine, vergiss aber nicht irgendwie das XY und Akkuregister vorher auf den Stack zu schieben und dann kannst du da deine Routine machen, was du willst. Also das hat mir nicht geholfen. Also weil eben diese Grundlage dessen, was muss eigentlich an Wissen vorher vorhanden sein, dass ich überhaupt weiß, wozu brauche ich einen Vertical Blank Interrupt? Wozu brauche ich einen Display List Interrupt? Das konnte ich sozusagen noch verstehen. Hier also diese farbliche Abfolge, das ist, dass eben in jeder dieser breiten Zeilen ein neues Farbregister geschrieben wird. Das konnte ich noch verstehen. Aber viele andere Sachen waren einfach zu abstrakt, als dass sie sich mir in irgendeiner Form erschlossen hätten. Und da hätte eben auch ein Kumpel, der mir das versucht zu erklären, nicht geholfen, wenn der nicht gewusst hätte, wo er mich eigentlich, und vermutlich nicht nur mich, eigentlich hätte abholen müssen.
Ich habe eine Anmerkung zum Thema Zugänglichkeit. Du hast ja erwähnt, dass man sich ein Diskettenlaufwerk und einen Assembler kaufen musste. Atari und noch stärker TI hatten ja anfänglich sogar den Ansatz Security by Obscurity, also im Grunde nur Inhouse-Entwicklungen zuzulassen in Assembler. Und wer extern entwickeln wurde, der war im Grunde, sollte mal in Basic oder in einer der anderen Hochsprachen, die es dann mal auf Cartridge gab, entwickeln. Eine externe Entwicklung professioneller Software war im Grunde gar nicht vorgesehen.
Das stimmt zum einen Teil, also was Ataris Policy angeht, stimmt es auf jeden Fall. Was ich aber interessant fand, ist, dass bei den Atari 400, 800 und auch beim 1200 XL kein Basic eingebaut war. Es gab eine Basic Cartridge, die mitgeliefert worden ist, aber es gab sozusagen, und die war kostenlos, also insofern war das weiterhin ein Vorteil, aber es gab nicht eine Designentscheidung, die gesagt hat, Atari Basic ist das Ding, auf das es ankommt. Man hätte genauso gut jetzt ein findiger Entwickler hätte sagen können, und das hat beim C64 mit Simon's Basic ja zum Beispiel sehr gut geklappt, beim Atari ST mit GFA Basic eben auch, dass jetzt jemand daherkommt und sagt, hier, ich habe eine viel bessere Programmiersprache und ich habe ein super Manual dabei. Das Atari Basic Manual war Schrott. Da wurde jeder Befehl mit 2 oder 3 Zeilen demonstriert. Aber nicht in einem Kontext, sondern einfach nur Draw to Koordinate 1, Koordinate 2. Okay, irgendwie hat das wahrscheinlich was mit Linienzeichen zu tun. Aber wie sowas in einem Kontext eingebettet wird, gab's da nicht. Also wenn jemand findig im geschäftlichen Sinne gewesen wäre und gesagt hätte, Turbo Basic, was dann für ein Atari diesen Standard ja fast eingenommen hat, hätte es 3, 4 Jahre früher gegeben und auf Modul und auch für nicht nur für die XL-Rechner, sondern auch für die vorigen, dann hätte man damit einen de facto Standard schon sehr viel früher schaffen können. Und das hätte man auch mit anderen Programmiersprachen und auch mit Assembler machen können, denke ich.
Naja, dann frage ich noch mal was. War denn für dich die bemerkenswerteste Erkenntnis aus dem ganzen Prozess?
Also für mich persönlich war wirklich, ich habe mir dann diese Chips wirklich auch teilweise noch mal gekauft, den Pokey-Chip, den ich eben schon für dieses MIDI-Joy-Projekt mir anschauen wollte. Und dass ich wirklich verstanden habe, wenn ich aus diesem Ding Sound rauskriegen möchte, dann könnte ich das komplett losgelöst von dem Atari-Rechner drumherum, sondern ich könnte sozusagen mit einem Arduino oder wie auch immer, wenn ich an den bestimmten Pins bestimmte Spannungen anlege für einen bestimmten Zeitraum, dann bekomme ich einen Ton aus dem Ding raus. Und das war was mich umgetrieben hat, weil ich mich gefragt habe, ja, da soll angeblich Klänge rauskommen. Ich weiß, dass man das irgendwie programmieren kann, aber was läuft eigentlich auf einer Hardware-Ebene da ab? Und das habe ich mir versucht eben, das war sozusagen der größte Aha-Effekt, dass ich verstanden habe, wie das losgelöst von der restlichen Rechnerarchitektur funktionieren könnte. Und dann ist auch die Programmierung, das Verständnis des Programmierens nochmal einfacher geworden.
Dann Dankeschön.
Ja, ich danke euch fürs Zuhören. Wie gesagt, falls jemand Interesse hat, 9,99 € für ABUG-Mitglieder, 14,99 € für Nicht-ABUG-Mitglieder.